SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. Selten war ein Wahlkampf so spannend. Nach 16 Jahren Angela Merkel steht eine Richtungsentscheidung an. Nach den letzten Umfragen liegt SPD-Kandidat Scholz knapp vor CDU-Kanzlerkandidat Laschet. Was aber eine wichtige Rolle spielen kann, ziemlich viele Bürger haben längst ihre Stimme abgegeben. Die Zahl der Briefwähler ist Corona-bedingt diesmal sehr groß, bestätigt Klaus Sturm in unserem Hauptstadtstudio.
Bisher haben 40% der Wahlberechtigten schon per Briefwahl abgestimmt. Die Zahl kann bis Sonntag ja noch ganz leicht steigen. Das sind so viele wie noch nie, aus den bekannten Gründen natürlich. Das hat auch der Bundeswahlleiter bestätigt und das auch mal mit dem Anteil der Briefwähler vor 4 Jahren verglichen. Da hatten nur knapp 28% der Wähler per Brief abgestimmt. Aber damals gab es natürlich auch keine Pandemie. Also ich erwarte da ganz klar ein enges Rennen. Ich habe noch keinen Wahlkampf erlebt, der dermaßen spannend war. Die Zahlen fast aller Parteien waren ja über Monate hinweg sehr volatil und was dabei am Sonntag rauskommt, ist für mich völlig offen. Vor allem auch deshalb, weil der Sieger ja tatsächlich leer ausgehen könnte, wenn der Zweitplatzierte mit Grünen und FDP eine Mehrheit zustande bekäme. Ich glaube, da gibt es noch sehr lange sehr viele Optionen, sehr viele Verhandlungen, sehr viele Gespräche, sehr viele Verabredungen. Und wir müssen da auch nach dem Sonntag mit unseren lieben Politikern wohl noch sehr viel Geduld haben.
Weltweit sind heute Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen, auch in vielen Städten im SWR-Sendegebiet. Anlässlich der weltweiten Proteste von Fridays for Future hat die Bundesregierung auf Fortschritte beim Thema Klimaschutz hingewiesen. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Regierungssprecher Seibert sprach in Berlin von einer neuen Dynamik, die es beim Thema Klimaschutz gebe, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Es seien vielerlei Prozesse im Gang, die von der neuen Bundesregierung mit Überzeugung und Konsequenz weitergeführt werden müssten. Die heutigen Demonstrationen wolle er nicht beurteilen, so Seibert. Es sei aber deutlich, dass Fridays for Future etwas erreicht habe. Das habe auch die Bundeskanzlerin bereits mehrfach gesagt. Dass aus dem Protest einer jungen Schwedin in Stockholm eine fast weltweite Massenbewegung geworden sei, sei eine unglaubliche Leistung, so Seibert. Natürlich sei dadurch ein Bewusstsein geschaffen worden, das Hunderttausende oder vielleicht Millionen junge Menschen erreicht habe. Das habe sich auf den Straßen niedergeschlagen, aber auch in Beiträgen zur politischen Debatte, so der Regierungssprecher. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future haben heute in vielen Ländern zu Protesten aufgerufen. Auch in Deutschland finden im Laufe des Tages zahlreiche Demonstrationen statt.
Wer als Risikopatient an Covid-19 erkrankt, stand bislang vor einem großen Problem. Ein Medikament, das einen schweren Verlauf der Erkrankung verhindert, gab es nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt nun erstmals ein Medikament als Vorbeugung für Infizierte. Es soll eingesetzt werden, bevor die Erkrankung eben einen solchen schweren Verlauf nimmt. Dabei handelt es sich um eine Antikörperkombination aus 2 Medikamenten. David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat uns erklärt, was diese Empfehlung der WHO genau bedeutet.
Grundsätzlich heißt es erstmal, dass das Medikament funktioniert. Es ist eins der wenigen Medikamente, das tatsächlich eine deutliche Wirkung gegen eine Covid-Erkrankung zeigt. Am wirksamsten ist es dann bei Patienten, die schon infiziert sind und ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Man muss es dann aber geben, bevor die Krankheit zu schwer wird, weil ansonsten kann es das Ganze nochmal verstärken. Aber eigentlich bedeutet diese WHO-Empfehlung für uns hier relativ wenig. Zum einen, das Medikament wird hier schon verabreicht. Es ist noch nicht zugelassen, deswegen wird es nur in Unikliniken eingesetzt. Zum anderen sind diese WHO-Empfehlungen aber eher für Hilfsorganisationen und für Länder, die keine eigenen Risikobewertungen von Medikamenten durchführen können. Bei uns wird sowas vom Paul-Ehrlich-Institut, eher aber von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gemacht. Und die EMA ist auch an diesem Medikament schon dran. Zugelassen ist es aber, wie gesagt, noch nicht.
Viele Menschen sind mittlerweile gegen Corona geimpft. Die Inzidenzzahlen gehen wieder etwas runter. Die Menschen genießen wieder mehr Freiheit. Ausgehen, Theater, Restaurants gehören für die meisten wieder zum Alltag. Eine Branche aber leidet weiter an den Corona-Maßnahmen. Konzerttourneen durch ganz Deutschland sind wirtschaftlich praktisch nicht zu stemmen, weil an vielen Orten unterschiedliche Regeln gelten. G2, G3, Abstandsregeln und so weiter. Deswegen sagen viele Bands ihre Tourneen ab, wie jüngst zum Beispiel die Ärzte. Professor Jens Michow ist Präsident und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und beschreibt das Problem folgendermaßen.
Ja, das kann man machen, wenn man einen Steuerberater hat, der versiert ist, wenn man einen Rechtsanwalt hat, der den Steuerberater berät und wenn man richtig gute Nerven hat, weil selbst wenn man versucht, sich für eine Veranstaltung kundig zu machen, die nur einmalig in einem Bundesland stattfindet, muss man erstmal durch dieses Wirrwarr von der jeweiligen Verordnung durchsteigen, welches sich dann noch alle zwei Wochen ändern kann. Das größte Problem ist natürlich das Hygienekonzept, welches erarbeitet werden muss. Dafür braucht man eigentlich einen Fachmann. Ich habe als Anwalt von vielen Mitgliedern unseres Verbandes solche Entwürfe von Hygienekonzepten erhalten, die aber den Anforderungen nicht genügen. Aber es ist eben ein erheblicher Aufwand und das Problem ist, wenn man dann einmal durchgestiegen ist, dann kann sich das auch noch wieder schnell ändern.
Die EU macht Russland kurz vor der Bundestagswahl für gezielte Cyberangriffe verantwortlich. Das geht aus einer Erklärung der 27 Mitgliedstaaten hervor. Die Aktivitäten richten sich demnach unter anderem gegen Regierungsbeamte, Politiker und Vertreter der Presse. Aus Brüssel Stefan Überbach.
Bei diesen Attacken sei auf persönliche Konten zugegriffen und Datenmaterial gestohlen worden mit dem Ziel, die Demokratie durch Desinformation und Fake News zu untergraben. Diese bösartigen und inakzeptablen Cyberaktivitäten müssten sofort beendet werden, heißt es in der Erklärung weiter, die EU-Chefdiplomat Borrell im Namen aller 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht hat. Russland wird ausdrücklich dazu aufgefordert, die Normen für verantwortungsvolles staatliches Handeln im Cyberspace zu respektieren. Ansonsten behalte sich die EU weitere Schritte vor.
Fokus Südwest.
Im Fall des Tötungsdelikts von Ida Oberstein gibt es Hinweise, wonach der mutmaßliche Täter Mario N. die Tatwaffe bereits vor einigen Jahren von seinem Vater erhalten haben könnte. Das haben SWR-Recherchen ergeben. Mehr von Erik Behres.
Der Vater von Mario N. soll in der Vergangenheit mehrere Waffen besessen haben, darunter offenbar auch illegale. Mit einer dieser Waffen hatte der Vater, der in der Nähe von Ida Oberstein wohnte, im März 2020 Suizid begangen. Zuvor hatte er versucht, seine Ehefrau zu töten. In Zusammenhang mit diesem Vorgang soll die Polizei mehrere Waffen beschlagnahmt haben. Wann genau und unter welchen Umständen die Tatwaffe von Ida Oberstein in die Hände von Mario N. gelangte, ist unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach wollte sich gegenüber dem SWR dazu nicht äußern. Die Herkunft der Waffe werde noch überprüft.
In der Erzdiözese Freiburg kritisieren Missbrauchsopfer die jüngsten Beschlüsse der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Statt schnell zu helfen, sei weiter Nichtstun angesagt. Aus Freiburg Christoph Ebner.
Wut, Verzweiflung, Ohnmacht. Das sind die Begriffe, die der Betroffenenbeirat in Freiburg wählt, wenn es um die ausbleibende Hilfe für Missbrauchsopfer geht. Statt deutschlandweit schnell und unbürokratisch zusätzliche Therapiestunden für Opfer zu finanzieren, lasse sich die katholische Bischofskonferenz Jahre Zeit für die Aufarbeitung. Missbrauchsopfer sagten vor der Presse in Freiburg, es sei endlich an der Zeit, dass sich die Verantwortlichen zu ihrer Schuld bekennen. Der Betroffenenbeirat ist künftig auch in einer Kommission vertreten, die aufklären soll, wo es überall zu sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gekommen ist in der Erzdiözese. Die Kommission will bis Januar ihren Abschlussbericht vorlegen, in dem es auch um Schuld durch Wegsehen gehen soll. Hier soll insbesondere der frühere Erzbischof Robert Zollitsch eine unrühmliche Rolle gespielt haben.
Bildungsverbände und Lehrergewerkschaften begrüßen die Beibehaltung der Maskenpflicht an den Schulen in Baden-Württemberg. Kultusministerin Schopper hatte angekündigt, die Maskenpflicht auf unbestimmte Zeit zu verlängern, um den Präsenzunterricht sicherzustellen. Aus Stuttgart Knut Bauer.
Die Maskenpflicht trägt nach Einschätzung des Verbands Bildung und Erziehung dazu bei, Schulen offen zu halten und den dringend benötigten Präsenzunterricht zu ermöglichen. Allerdings fordert der Verband klare Aussagen von der Landesregierung, bei welcher Pandemielage auf Masken im Unterricht verzichtet werden könne. Der Vorsitzende des Philologenverbands Scholl sagte dem SWR, solange die Infektionszahlen nicht deutlich zurückgehen, könne die Maskenpflicht nicht zurückgenommen werden. Lieber eine Woche länger Masken tragen als eine neue Welle riskieren, so Scholl. Auch die Lehrergewerkschaft GEW sieht dazu angesichts der niedrigen Impfquote und der noch fehlenden Luftreinigungsgeräte an den Schulen vorerst keine Alternative. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hatte diese Woche den Eilantrag einer Schülerin gegen die Maskenpflicht als unbegründet zurückgewiesen.
Und sonst so?
Die Folgen des Klimawandels werden immer sichtbarer, im wahrsten Sinne des Wortes, auch in der Tierwelt. Eine neue Studie aus Australien sagt jetzt, dass als Folge der Erderwärmung bestimmte Körperteile an Tieren größer werden. Hendrik von Tenspole aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Bei einer australischen Papageienart sind die Schnäbel seit 1871 zwischen 4 und 10% größer geworden. Und diese Veränderung konnte das Forschungsteam eben mit den steigenden Temperaturen in Verbindung bringen. Aber auch bei anderen Tieren haben die Forscherinnen und Forscher das sogenannte Shape-Shifting beobachtet. So nennen sie die Veränderungen von bestimmten Körperteilen. Bei der amerikanischen Maskenspitzmaus sind seit 1950 Schwanz und die Beine deutlich länger geworden. Und eine bestimmte Fledermausart hat in derselben Zeit größere Flügel bekommen. Denn über diese Körperteile, also Schnäbel, Flügel, Schwänze und so weiter, darüber geben die Tiere Wärme ab.
Aber Großmutter, das sind ja ganz neue Erkenntnisse.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.